ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Professor Peter Gritzmann ist zu Gast in SWR 1 Leute. Sie waren lange an der Technischen Universität in München. Der Mathematiker, war das Ihr Traumberuf?
Na, Mathematik hat mich immer interessiert, aber das war nicht das Einzige. Ich war also als Schüler immer sehr vielseitig unterwegs. Ich konnte mir auch vorstellen, Psychologie und Soziologie zu studieren. Astronomie hat mich immer fasziniert, Physik, Chemie, Biologie, Medizin. Also es waren sehr viele Fächer, die mich sehr interessiert haben, aber eben immer auch Mathematik. Und meine Idealvorstellung wäre gewesen, ein Studium nach dem anderen zu machen und sozusagen alles mitzukriegen.
Da haben Sie mal mit der Mathematik angefangen.
Und tatsächlich, ohne dass ich es damals wusste, ich hätte keine Ahnung, was mich erwarten würde. Und meine Eltern waren ganz unsicher, weil sie auch nicht wussten, was ich damit anfangen sollte. Tatsächlich hat sich dieser Wunsch erfüllt, weil Mathematik in fast alle Bereiche hineinreicht, sodass man von ganz vielen Bereichen tatsächlich, wenn man offen durch die Welt geht, einiges mitbekommt.
Dass dem wirklich so ist, da gehen wir später noch drauf ein. Im Internet findet man zu Ihnen den Begriff diskreter Mathematiker. Dann habe ich so überlegt, diskret heißt irgendwie auch unauffällig. Dann war ich demnach ein diskreter Mathe-Schüler früher, eher unauffällig. Was ist die diskrete Mathematik?
Die diskrete Mathematik, und viele lächeln über diesen Begriff, das hat nichts mit indiskret als Gegensatzpaar zu tun, sondern mit stetig als Gegensatzpaar, wenn überhaupt, beschäftigt sich mit Strukturen, die endlich sind. Also zum Beispiel ein Verkehrsnetz. In einem Verkehrsnetz haben Sie Straßen und Sie haben Straßenkreuzungen und Sie möchten zum Beispiel mit Ihrem Navigationssystem den kürzesten Weg finden. Dann haben Sie eben nur endlich viele Möglichkeiten, überhaupt zu fahren. Aber dieses endlich ist gigantisch groß. Und die diskrete Mathematik versucht, Strukturen zu analysieren, die zwar riesengroß sind, aber doch diskret sind und nicht stetig sind in dem Sinne, wie wir Bewegungen wahrnehmen.
Das heißt, dass es ein bisschen eingeschränkt wird.
Es wird
also
dadurch,
wenn wir bei dem Beispiel bleiben.
Es wird dadurch anders. Das Problem eingeschränkt würde bedeuten, das eine wäre ein Teil des anderen. Das ist es nicht. Es sind andere Methoden, die erforderlich sind, um Strukturen zu analysieren und entsprechend Optimierungsprobleme über diesen Strukturen zu lösen.
An der Uni-Arbeit, die Sie lange Zeit hatten, was haben Sie da besonders geliebt oder was war so der ganz große Reiz?
Na, das Schöne ist, dass es sehr vielfältig ist. Sie haben einerseits sehr viel mit jungen Leuten zu tun. Also wenn Sie in den Hörsaal gehen, schauen Sie in junge Gesichter. Das macht einen großen Unterschied. Sie schauen bei Mathematik in interessierte Gesichter. Das macht einen großen Unterschied. Sie haben viel mit Forschungsfragen zu tun. Mathematik ist international. Und Mathematik hat den ganz großen Vorteil, dass sie Mechanismen haben, wie sie Streitfragen lösen können. Und das nennt man Beweise. Wir haben also nicht im engeren Sinne Schulen, die sich per Strukturen, die fachfremder Natur sind, durchsetzen, sondern etwas ist richtig, wenn sie es beweisen können. Und dann bleibt es richtig und dann ist es hier richtig, dann ist es in den USA richtig, dann ist es in Russland richtig und es ist über alle Zeiten richtig. Und so kann Mathematik ein Gebäude aufbauen, das sozusagen über die Zeit Bestand hat.
Haben Sie im Hörsaal in mehr männliche oder in weibliche Gesichter genauso oft geschaut?
Tatsächlich ist das die Studierendengruppe mittlerweile fast pari. Bei uns an der Technischen Universität nicht ganz, da haben wir ungefähr ein Drittel Frauen gehabt unter den Studierenden. Das liegt aber an den technischen Nebenfächern, die hauptsächlich da sind. Wenn ich mein Kollegium ansehe, da ist genau der gleiche Anteil mittlerweile abgebildet. Also auch unter den Professoren haben wir viele Professorinnen.
Wie sieht Ihre tägliche Arbeit momentan so aus?
Es ist ein Mix von ganz vielen Faktoren. Ich bin ja entpflichtet. Das heißt, ich darf zwar noch Vorlesungen halten, brauche das aber nicht mehr. Ich habe noch Doktoranden, ich habe noch ein Büro, ein Sekretariat und die Forschung geht weiter. Es kommen Kolleginnen und Kollegen nach wie vor zu Besuch. Ich fahre zur Tagung. Das ist alles das Gleiche. Aber ich brauche nicht mehr täglich im Büro zu sein. Das heißt, der Weg von München einmal durch die Stadt bis ins Institut entfällt und insofern ist der Tagesablauf relaxter. Das heißt, ich koche mehr, ich kümmere mich, ich koche ganz gerne, ja. Ich repariere im Haus relativ viele Sachen, die so anfallen, ich handwerke auch ganz gerne und ich sitze am Schreibtisch und schaue mir Doktorarbeiten an, lese Paper und schreibe Paper und Bücher.
Die Vorlesungen aber, die Sie angesprochen haben, fehlen die Ihnen schon so ein bisschen in der Regelmäßigkeit?
Vorlesungen haben den Tag strukturiert, das ist überhaupt keine Frage. Und es ist schön, diese Interaktion zu haben. Aber es ist auch schön, Freiräume zu haben und bestimmte Dinge zu machen oder eben nicht zu machen, je nachdem, wie man Lust dazu hat. Die Vorlesungen, die während der Corona-Zeit stattgefunden haben, die haben mich tatsächlich sehr stark auch physische Grenzen gebracht, weil wir ziemlich alleingelassen worden sind und die Videos zu produzieren hat mich für die Vorlesung, hat mich im Grunde 7 Tage die Woche von morgens bis abends Zeit gekostet. Ich habe ein viel besseres Verständnis jetzt für Hollywood.
Okay.
Ich musste alles selber machen. Das Buch schreiben, das Skript schreiben, das ganze Sprechen als sozusagen Sprecher des Ganzen intonieren. Ich musste schneiden, ich musste es ins Internet stellen und so weiter. Und das ist ein Komplex, der wirklich eine Menge Zeit in Anspruch nimmt.
Also Hollywood kann kommen, höre ich raus. Aber Sie haben gerade schon deutlich gemacht, Sie kochen gerne. Sie sind handwerklich anscheinend nicht ganz unbegabt, lesen allerdings auch viel. So die Themen für Ihre jetzige Arbeit, mit denen Sie sich gerne auseinandersetzen, wo finden Sie die? Im Alltag?
Also, wenn es um populärwissenschaftliche Bücher geht, ja. Und Sie haben das Buch ja schon mehrfach angesprochen. Das basiert auf Anekdoten zum Teil, die mir selbst passiert sind. Nicht ausschließlich, aber zum Teil. Aber viele Fragen kommen daher, dass ich auch jetzt noch sehr aktiv bin in einer Ausgründung der TU München, wo es darum geht, sozusagen Probleme, mathematische Probleme der Industrie zu lösen. Und wir haben eine ganze Menge von Projekten, ob es mit Versicherungen ist oder Flughäfen oder der Pharmaindustrie, wo es um die Einschätzung von Wirksamkeit von Arzneimitteln geht. Und all diese Dinge beschäftigen mich natürlich auch.
Genau, das ist der Bereich, der mir dann auch noch untergekommen ist in der Vorbereitung. Wissenschaftseinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen melden sich bei Ihnen mit der ein oder anderen Fragestellung. Ist das weit weg von der Arbeit, die Sie vorher gemacht haben?
Nein, es ist ganz nah dran, aber es hat noch zusätzliche Dimensionen. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, das schon älter ist. Irgendwann rief mich mal ein Agrarwirt an und fragte, ob ich helfen könnte bei der Flurbereinigung. Und ich war erstmal überrascht, denn mit Flurbereinigung hatte ich nun gar nichts zu tun. Aber es ging um ein anderes Verfahren als der klassischen Flurbereinigung, nämlich dem freiwilligen Pacht- und Nutzungstausch. Mhm. Da werden die Felder nicht neu vermessen und neu zugeordnet, sondern es wird nur das Recht zu bewirtschaften getauscht. Und jetzt kann man sagen, naja, nun tauschen wir halt. Und dann stellte sich aber in der Praxis raus, dass dieser Tausch nicht einfach ist. Und er fragte, ob wir mit mathematischen Methoden helfen könnten. Und wir haben dann, Kollege und ich, entsprechend das Problem analysiert und Algorithmen entwickelt, wie man diesen Tausch vernünftig machen kann unter Berücksichtigung aller Nebenbedingungen. Also vorher, nachher sollte die etwa die gleiche Größe haben, die gleiche Bodenqualität, gleiche EU-Subvention. Also man lernt relativ viel auch über die EU und die Agrarpolitik der EU, wenn man das macht. Wir haben dann Verfahren gehabt, die in der Praxis heute tatsächlich noch laufen. Die werden heute noch angewendet und das ist jetzt 20 Jahre her, dass der erste Anruf kam. Aber wir haben danach uns gewundert, warum funktioniert das eigentlich so gut? Und dann haben wir jahrelang analysiert, was passiert und viele Paper darüber geschrieben und haben dann Methoden entwickelt, wie man ganz allgemein Probleme, die sich erstmal ganz anders anhören, mit ähnlichen Methoden lösen kann.
Was mir auch noch untergekommen ist, Sie engagieren sich im Namen der Mathematik und für die Mathematik auch in Afrika. Wie sieht da Ihre Arbeit aus?
Ja, das ist richtig. In Afrika wurde vor 20 Jahren ein Institut gegründet, African Institute for Mathematical Sciences. Und die Idee davon, dieses Institutes ist, sozusagen Afrika weiterzuentwickeln über Bildung. Und da bietet sich Mathematik an, weil man nicht sehr viele Ressourcen, also Messeinrichtungen zum Beispiel oder technische Einrichtungen benötigt, aber Mathematik für alle technischen Fächer eigentlich als Grundlage wichtig ist. Und in diesem Institut werden Studierende aus das ist panafrikanisch, aus allen afrikanischen Ländern zusammengefasst in einem Jahrgang. Und in diesem Jahrgang werden dann ungefähr 50 mal, ein bisschen mehr, mal weniger Studierende auf ein internationales Niveau gehoben. Und das sind Leute, die eigentlich keine Chancen haben, aber die Chancen, die ihnen dadurch geboten werden, nutzen. Und da haben sie einen Enthusiasmus in der Gruppe. Ist unglaublich. Also das Strahlen der Augen ist so viel Entlohnung. Und Deutschland hat vor 12 Jahren erkannt, dass das ein tolles Konzept ist und dass es noch weiterentwickelt werden kann, wenn man noch eine Forschungskomponente ansiedelt und das, was dann später German Research Chairs genannt wird, entwickelt. Und deswegen bin ich häufig nach Afrika gefahren, habe zuerst entsprechende Sondierungsreisen mitgemacht, um zu sehen, wo, mit welcher Ausrichtung solche Stellen sinnvoll sind, und war dann bis jetzt Vorsitzender der Berufungskommission für diese Professuren. Und die machen wirklich einen Unterschied.
Plausibel, logisch, falsch heißt das Buch von SWR1 Leutegast Peter Gritzmann mit dem Untertitel Auf den Holzwegen des gesunden Menschenverstandes. Das Buchcover habe ich eben schon angesprochen. Das ist so eine, was ist es, eine Bewegungsillusion, habe ich dann den Begriff mir rausgepickt, in Gelb, Lila, Orange, Schwarz, Weiß. Vermutlich bewusst gewählt, oder?
Also der Verlag hat sich sehr viel Mühe gegeben, dieses Cover zu wählen. Es symbolisiert eine optische Täuschung, dass man denkt, es bewegt sich etwas, aber es ist natürlich statisch, weil im Buch umgekehrt über logische Täuschung gesprochen wird.
Das hatte ich nämlich auch das Gefühl, je länger ich drauf guckte, merkte ich, dass mein Kopf halt auch so eine leichte Biegung mitmacht und sich mitdreht. Die Idee zum Buch, kam Ihnen wann, wo, wie?
Das ist eine Frage, die ich eigentlich gar nicht so richtig einfach beantworten kann. Es ist eine Entwicklung gewesen. Ich habe an vielen Stellen, ich war auch mal Präsident der Deutschen Mathematikervereinigung, versucht, das Bild der Mathematik in der Öffentlichkeit zu verändern und habe Bücher mitverfasst mit Co-Autoren, wo es darum geht, einmal die Vielfältigkeit zu zeigen, einmal die Anwendungsrelevanz zu zeigen. Aber dann ist mir aufgefallen, dass es ja extrem viele Situationen auch in meinem eigenen Leben gibt, bei denen das mathematische Denken plötzlich dazu führt, ohne dass man Mathematik tut, dass man Situationen anders einschätzt als vorher. Und diese Verblüffung, die damit zu tun hat, dass es Paradoxien wirklich gibt, die habe ich versucht umzusetzen.
Und Sie haben das in 24 kleinen Beispielen, alltagsnah, sage ich mal, deutlich gemacht. In dem Buch geht es gleich mal mit einer, da muss ich aufpassen, Klammer auf, End, Klammer zu, Warnung los. Wo ich dann dachte, oha, jetzt wird's gefährlich, dass nämlich es keine Lifestyle-Lebensberatung ist, die man zu erwarten hat, sondern vielmehr, dass es ein Buch ist, eine Gefahr für eingefahrene Denkmuster. Die Art und Weise, wie Sie das geschrieben haben, die ist Ihnen ja wahrscheinlich ganz wichtig. Es ist ja kein rein, ich würde nicht sagen, dass es ein Sachbuch ist, so wie es daherkommt.
Na, das basiert jeweils auf Geschichten, die einen Sachverhalt schildern. Das kann ein Sachverhalt sein aus meinem persönlichen Leben, wie es bei mir passiert ist. Ich kann auch gerne, wenn Sie das wollen, nachher Beispiele dafür nennen.
Bitte, ja.
Es kann etwas ganz anderes sein. Es können mathematische Paradoxien sein, die verblüffen. Und diese sind dargestellt. Und Sie haben angesprochen, das Buch ist in 24 Kapitel aufgeteilt. Für all diejenigen, die auch Douglas Adams Fans sind, wissen Sie, dass, wenn ich die Zahlen umkehre, 42, dass die Antwort auf das Leben, das Universum und den ganzen Rest sein soll. Mein Buch stellt die Fragen. Die Fragen nämlich, warum ist es so? Und aus meiner Sicht ist die Frage, warum, ein extrem starkes Hilfsmittel, um anderen, um Illusionen und aber auch Illusionen, die ganz bewusst verbreitet werden, nicht auf den Leim zu gehen.
Aber wenn Sie die 42 schon ansprechen, ist das richtig, die Bedeutung dieser Zahl, die wir ihr gerne geben oder Mathematiker vielleicht auch gerne geben?
Naja, also Douglas Adams sagt, die Antwort auf alles ist eine Zahl. Soweit würden nicht mal Mathematiker gehen. Aber es ist richtig, dass Mathematik eigentlich alle Bereiche unseres Lebens durchdrungen hat. Und sie haben heute, ohne es bewusst wahrgenommen zu haben, schon sehr viel Mathematik angewendet. Zum Beispiel, wenn Sie Ihr Handy benutzen, können Sie sich ja fragen, wie kommen eigentlich die Nachrichten von Ihnen zu irgendjemandem anderen? Wie kriegen Sie eigentlich aus dem Internet die entsprechenden Informationen? Wenn Sie Navi benutzen, können Sie sich fragen, wie rechnet das denn eigentlich die kürzesten Wege aus? Und vieles, vieles andere. In der Medizin, wenn Sie die Tomografie machen, also minimalinvasive Dinge tun, wie schafft das eigentlich das System? Das ist Technik, ja. Das sind Algorithmen, die umgesetzt sind, also informatische Komponenten, aber die Basis ist oft Mathematik.
Das finde ich ganz angenehm in Ihrem Buch, dass Sie sozusagen runterbrechen, dass selbst ich es verstehe und vielleicht geht es auch dem einen oder anderen SW1-Hörerin, Hörer oder Hörerin da draußen so. Was ist denn jetzt Ihr Buch? Wissenschaftlich unterhaltsam oder wissenschaftlich unterhaltsam?
Also es basiert auf wissenschaftlichen Phänomenen. Es ist keine, wie Sie schon gesagt haben, Lifestyle-Beratung. Es ist nicht so, dass ich Meinungen vertrete, sondern dass ich Fragen stelle. Nämlich die Fragen, wie kommt es eigentlich dazu, dass ich meine Realität so oder und nicht anders bewerte? Und das Ganze geschieht auf der Basis von Geschichten und Anekdoten, soll eben amüsant sein und soll als Nebenbeilektüre möglich sein, aber eigentlich das Denken der Leser beeinflussen.
Aktienanalysen sollten wir grundsätzlich misstrauen. Und ich höre schon alle Börsianer und Börsianerinnen aufschreien, die Menschen, die mit Aktien beruflich zu tun haben. Haben Sie selbst Wertpapiere?
Wenige.
Okay, aber warum sollten wir Aktienanalysen eher misstrauen?
Naja, ich sage nicht, dass wir Aktienanalysen misstrauen sollen. Ich sage nur, dass wir uns bewusst sein sollen, welche Voraussetzungen gemacht werden und welche Modelle verwendet werden. Und es kann passieren, dass Sie exakt die gleichen Daten, wenn Sie unterschiedliche Modelle verwenden, ganz anders interpretieren. Sie sprechen das Kapitel entsprechend an. Beispiel dort, wo ein Datensatz suggerieren kann, wenn man ein lineares Modell hat, dass man weitere Aktien dieser Firma kaufen sollte. Es kann suggerieren, dass man die, die man hat, halten soll, weil man leichten Abschwung in der Ableitung, also sozusagen in der Zunahme des Wachstums sieht. Es kann auch suggerieren, dass man sie dringend verkaufen soll, weil man ein ganz anderes Modell zugrunde liegen hat. Also wichtig ist, dass man ganz egal, welche Vorhersagen man nimmt, sich immer bewusst ist, welche Voraussetzungen, welche Modelle dahinter stecken.
Und genau, das machen Sie halt auch deutlich, dass Sie sagen, dass uns manchmal das Wissen fehlt, welche Modelle im Hintergrund gewählt wurden.
Genau so ist es. Und das haben Sie im täglichen Leben überall. Denn wir müssen natürlich funktionieren, indem wir intuitiv unsere Umgebung wahrnehmen. Und bei diesem intuitiven Wahrnehmen sind wir darauf angewiesen, dass wir Erfahrungen aus der Vergangenheit in die Zukunft extrapolieren. So können Sie einschätzen, ob eine Ansammlung von Leuten gefährlich ist, weil sich da Menschen zu irgendwelchen Dingen zusammenrotten, bei denen sie bestimmt nicht mitmachen möchten. Oder aber, weil es nur eine Schlange ist von Leuten, die auf den Bus warten oder auf die Öffnungszeiten eines Museums oder sonst irgendetwas.
Und dann sagen Sie, man muss den Blick halt ein wenig weiten. Sie haben dafür auch ein sehr schönes Bild gewählt in Ihrem Buch, nämlich wie Sie vielleicht im Sandkasten sitzen.
Ja, als unser Sohn so alt war, dass er im Sandkasten spielen konnte, haben wir natürlich einen Sandkasten für ihn gebaut. Und da ist mir bewusst geworden, dass ein Kind gerade in diesem Alter auf der einen Seite eine Einschränkung der persönlichen Freiheit natürlich darstellt. Das ist ganz klar. Man muss sich um das Kind kümmern, macht das ja auch sehr gerne und will das ja auch ganz bewusst. Aber auf der anderen Seite hat man ja auch noch einen Zuwachs an Freiheit. Ich durfte mit meinem Sohn wieder im Sandkasten spielen, was mir ohne ihn gar nicht möglich gewesen wäre, ohne mir das Misstrauen anderer einzufangen. Und dann habe ich mir überlegt, wenn Sie sich vorstellen, ich habe eine Fotografie eines erwachsenen Mannes, der mit Förmchen im Sandkasten spielt und Sie sehen nur diese Fotografie. Was denken Sie dann? Wenn das Kind daneben sitzt und Sie sehen, assoziieren Sie sofort, guter Vater, spielt mit seinem Kind, obwohl sie gar nicht wissen, ob es wirklich der Vater ist und ob es wirklich sein Kind ist und ob die nicht nur nebeneinander spielen. Wenn sie das aber nicht wissen und oder wenn das Kind nicht daneben sitzt, denken sie in meinem Fall verrückter Professor. Insofern, selbst in der Alltagssituation, sie beurteilen ein Foto oder einen Ausschnitt der Realität, hängt es davon ab, wie sie das Umfeld bewerten. Wenn die Leute mich kennen, würden sie wahrscheinlich eher von gutem Vater ausgehen. Wenn sie negative Erfahrungen mit der Berufsgruppe gemacht haben, würden sie vielleicht eher das andere denken.
Und auch ein Ultraschallfoto kann ja verschiedene Schlüsse zulassen. Haben Sie auch erlebt?
Bei dem Ultraschallfoto sehen Sie ein Beispiel dafür, dass in der Mathematik formuliert hinreichend und notwendig nicht immer das Gleiche ist. Das ist uns wirklich passiert. Wir sind, als meine Frau schwanger war, zur Ultraschalluntersuchung gegangen und ich bin auch immer mitgegangen. Wir haben uns auf unseren Sohn natürlich sehr gefreut. Und nach ein paar Monaten, dreieinhalb Monaten, fragte ein Arzt, wollen Sie wissen, welches Geschlecht das Kind haben wird? Und wir wollten das wissen, also warum soll der Arzt mehr wissen als wir selber? Also haben wir gesagt, ja. Er sagt, Junge. Als wir ein paar Wochen später nächsten Ultraschall machen ließen, war ein anderer Arzt da und der sagte, wollen Sie wissen, welches Geschlecht das Kind haben wird? Wieder gesagt, ja, wir haben ihm nicht verraten, dass wir es ja eigentlich schon wussten. Und dann sagt er, Mädchen. Und so ging das weiter. Der nächste Arzt hat Junge gesagt, der nächste danach wieder Mädchen. Und ich habe angefangen zu witzeln und zu meiner Frau gesagt, ist die Medizin nicht, also mittlerweile ist ja viel weiter, das ist klar, das keine Frage, aber damals ist die Medizin schon irrsinnig weit entwickelt. Jetzt, wir können dadurch, ob wir entscheiden, eine gerade oder eine ungerade Anzahl von Ultraschalluntersuchungen durchführen zu lassen, noch bis kurz vor der Geburt das Geschlecht unseres Kindes bestimmen. Aber tatsächlich liegt dahinter natürlich das Missverständnis, dass wenn ich etwas sehe, also in dem Fall den kleinen Unterschied, dass ein Beweis dafür ist, dass er da ist. Wenn ich etwas nicht sehe, kann es sein, dass er nicht da ist. Es kann aber auch sein, dass ich es einfach nur nicht gesehen habe. Und genau diesen Unterschied haben die Ärzte, die so argumentiert haben, nicht gemacht. Sie haben halt diesen kleinen Penis gesehen und daraus geschlossen, ja, Junge. Aber wenn sie ihn nicht gesehen haben, können sie nicht schließen, dass es ein Mädchen wird.
Also da macht es schon deutlich, dass man immer sich genau auf das Bild konzentrieren muss und vielleicht den Blick ein wenig weiten sollte. Während die Musik läuft, können Sie mir so viele Beispiele nennen, die wirklich so alltagstauglich sind. Sie haben gerade mir eines sozusagen zugeworfen, das möchte ich gerne aufnehmen. Eine neue Straße heißt nicht automatisch, dass der Verkehr besser fließt. Erklären Sie es bitte.
Es gibt ganz verrückte Phänomene und das sind Paradoxien, weil die dem gesunden Menschenverstand widersprechen, aber doch Fakten sind. Es kann Situationen auftreten, dass dadurch, dass sie eine neue Straße bauen, die Stausituation sich verschlechtert, obwohl das Verkehrsaufkommen genau das gleiche ist. Und das liegt daran, dass diese zusätzliche Option, die durch die neue Straße da ist, und zusätzliche Optionen können sie auch bei anderen Entscheidungen haben, dazu führt, dass wenn die Menschen individuell das für sie Beste tun, sie etwas tun, was für die Gesamtgruppe insgesamt schlechter wird und dadurch entstehen Staus.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Ziel des Buches ist es, das Bewusstsein für die Fallstricke unserer Bewertung von Wirklichkeit in An- und Abführung zu schärfen. Beispiele unserer Denkfehler haben wir dann eben schon gehört. Welche einfache Hilfestellung können Sie uns denn mit an die Hand geben? Also dass wir, was ich verstanden habe, den Fokus ein bisschen öffnen müssen, dass wir uns das Ganze im Zusammenhang besser anschauen müssten, wenn es um ein Thema geht.
Ja. Also ich hatte ganz am Anfang ja schon gesagt, die Frage, die am allerwichtigsten ist, ist die Frage, warum? Warum ist irgendwas eigentlich so? Worauf basiert das? Welche Voraussetzungen werden da implizit gemacht? Was ist die Perspektive, die ich einnehme, wenn ich dieses bewerte? Es ist vollkommen klar, diese Art von Bewertung kann ich nicht für alles machen. Ich muss, auch das haben wir ja schon kurz besprochen, ich muss, wenn ich im Straßenverkehr reagiere, schnell reagieren. Ich muss intuitiv reagieren. Ich muss mich an die Situation gewöhnt haben, muss das gelernt haben. Aber wenn irgendwas irgendwann mal schief geht, und wenn Sie aus dem Autopiloten rauskommen und merken, da ist irgendetwas merkwürdig, dann zu fragen, was passiert da eigentlich, was ist los, das hilft Ihnen an vielen Stellen. Und bei diesen Straßen können Sie sich fragen, wie kann es denn überhaupt möglich sein, dass eine weitere Straße die Stausituation verschlechtert? Wie kann es möglich sein, dass eine weitere Wahloption die Möglichkeiten einer fairen Wahl beeinflussen? Entschuldigung, wie kann es sein, dass ich in allen Kategorien besser bin als jemand anderes und trotzdem insgesamt schlechter bin? Oder wie kann es sein, dass leichte Veränderungen des Systems zu radikal anderen Ergebnissen führen?
Das heißt also, im Alltag sollten wir den von Ihnen angesprochenen Autopiloten häufiger ausschalten?
Das würde ich gar nicht sagen. Der Autopilot hat ja seinen Sinn. Und wir sind aus meiner ich bin Mathematiker, kein Evolutionsbiologe, kein Verhaltensforscher, aber aus meiner naiven Sicht sind wir evolutionär ja sehr gut darauf eingestellt, mit diesem Autopiloten die Standardsituation zu bewältigen. Und die könnten wir überhaupt nicht bewältigen, wenn wir alles kritisch hinterfragen würden. Das wird gar nicht gehen. Aber wenn irgendwas schief läuft, spätestens dann sollten wir mal drüber nachdenken, warum das eigentlich schief gelaufen ist, woran das liegt. Und wir sollten gründlich versuchen, diesen Dingen auf den Grund zu gehen.
Was mir auch sehr gut gefallen hat in Ihrem Buch, Sie schreiben vorneweg schon, dass es kleine Fehler im Buch geben kann. Nämlich welche oder dass kleine Fehler sogar drin stecken. Welche sind das?
Ja, das werde ich ganz sicher nicht verraten. Der Sinn ist natürlich, das Ganze sozusagen auf vielen Ebenen zu sehen. Einerseits auf der humoristischen Ebene. Also, wenn ich ein Plädoyer abgebe dafür, dass man nicht alles glauben, einfach so glauben soll, dann kann ich nicht gleichzeitig sagen, aber glaub bitte mir. Also man soll dieses Buch sehr kritisch hinterfragen. Und wenn Fehler gefunden werden, dann ist das ein Effekt, der für den Leser natürlich auch sehr befriedigend ist.
Und mitgenommen habe ich auch noch in dem Zusammenhang das schöne Zitat von Albert Einstein, was Sie in Ihrem Buch haben. Der gesunde Menschenverstand ist eigentlich nur eine Anhäufung von Vorurteilen, die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat. Im Juni, da stehen die Europa- und Kommunalwahlen hier bei uns in Baden-Württemberg an, auf jeden Fall. Und sagen wir mal, da sollte man sich auch nicht entmutigen lassen, auf jeden Fall hingehen und wählen, von folgendem Satz, nämlich nicht entmutigen lassen: Das perfekte Wahlsystem, das existiert nicht. Auch damit beschäftigt sich der Mathematikprofessor Peter Gritzmann. Warum ist das so?
Naja, bei Wahlen denken wir zuerst mal an politische Wahlen. Aber natürlich, Entscheidungen treffen wir jeden Tag immer wieder. Und Gruppenentscheidungen sind Entscheidungen, wo mehrere zusammen Meinungen äußern und dann muss ein Ergebnis herkommen. Wahlen sind ein Prototyp dafür. Und wir glauben, dass das Wahlsystem selber so ein technisches Hilfsmittel ist, um die Wahl durchzuführen. Aber in Wirklichkeit hängen an ganz vielen, in ganz vielen Situationen die Ergebnisse nicht nur vom Wählerwillen ab, also von dem, was alle Personen jeweils einzeln wollen, sondern von dem Wahlsystem selber. Und Sie können leicht Beispiele finden und sind Beispiele angegeben, wo bei Anwendung vernünftiger und ganz üblicher Wahlsysteme sehr unterschiedliche Ergebnisse herauskommen.
Können Sie uns ein Beispiel gleich mal mit an die Hand geben?
Naja, wenn Sie in einer Gruppe von Freunden sich überlegen wollen, in welches Lokal Sie gehen, können Sie sich natürlich, klar, Sie können darüber reden, Sie können sagen, ich lade euch mal alle ein und dann bestimmen Sie das. Aber wenn Sie das per Wahlverfahren durchführen wollen, können Sie zum Beispiel Mehrheitswahlen anwenden. Also Sie fragen, möchtet ihr in Lokal A, argentinisch, B, bayerisch, C, chinesisch gehen und das Lokal, das die meisten Stimmen hat, gewinnt. Naja, Sie können aber auch, das ist ein Wahlsystem, das im Übrigen in der Politik oft angewendet wird. Aber Sie können auch, wenn Sie an die französische Präsidentschaftswahl denken, sagen, naja, machen wir doch Folgendes, nehmen wir die beiden Restaurants mit den meisten Stimmen und dann machen wir eine Stichwahl. Mhm. Wenn Sie das machen, bei einer bestimmten Verteilung von Präferenzen, kommt nicht das Gleiche raus. Im ersten kommt zum Beispiel argentinisch raus, im zweiten kommt bayerisch raus. Jetzt können Sie ein anderes Wahlverfahren anwenden, zum Beispiel eins, wie Sie es vom European Song Contest kennen. Also Sie kennen das mit Germany 12 Points, ja. War mal, ist lange schon nicht mehr so. Aber da geben Sie Punkte. Gewinner kriegt 12 Punkte und dann drunter gehend abnehmende Punktzahlen. Also da gibt es noch einen Sprung, aber lassen wir den mal außen vor. Wenn Sie das Wahlverfahren anwenden, kann es passieren, dass bei exakt den gleichen Präferenzen der Leute plötzlich Chinesisch rauskommt.
Das heißt, wenn ich meinem argentinischen Restaurant 2 Punkte gebe, dem chinesischen 3 und dem bayerischen 1 Punkt, dann haben wir nachher eine andere Sortierung.
Wenn Sie Punkteverfahren geben, 3, 2, 1, haben Sie eine andere Sortierung. Und jetzt können Sie sich natürlich fragen, ja, das kann doch nicht sein. Was ist denn richtig? Was ist denn eigentlich ein richtiges Wahlsystem? Wenn es so möglich ist, schon auf dieser kleinen Ebene, dass das Wahlsystem im Grunde bei den Präferenzen, bei den gegebenen gleichen Präferenzen, das Ergebnis determiniert, genau bestimmt, was rauskommt. Das Wahlsystem und nicht der Wählerwille. Wie ist es dann in der großen Politik? Und natürlich fragen Sie danach, gibt es denn nicht bessere Wahlsysteme? Was müssten wir denn eigentlich machen?
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja.
Sehen Sie
was
mal.
Was haben Sie für einen Vorschlag?
Naja, das Interessante ist, wenn Sie das machen, müssen Sie sich erstmal fragen, was soll denn eigentlich ein Wahlsystem leisten? Ein Wahlsystem ist eigentlich nichts anderes als ein Verfahren, also ein Algorithmus oder eine Rechenvorschrift, die aus den Präferenzen der Wähler ein Ergebnis produziert. Und Sie wollen, dass immer ein Ergebnis rauskommt. Das ist, glaube ich, klar. Was Sie auch wollen, was jeder sofort unterschreiben würde, ist, wenn alle das Gleiche wollen, also alle wollen argentinisch essen gehen, ja, dann gehen Sie auch ins argentinische Restaurant. Was denn sonst? Und wenn Sie noch eine dritte Regel aufstellen und sagen, meine Präferenzen zwischen argentinisch und bayerisch sind nicht dadurch beeinflusst, dass ich, ob ich chinesisch mag oder nicht mag, und das soll für das Ergebnis auch noch gelten. Also diese, das nennt man Irrelevanz oder Unabhängigkeit von irrelevanten Alternativen. Also wenn ich bestimmte Gruppen rausnehme, dann soll das sollen die Präferenzen zwischen dem übrig gebliebenen davon nicht abhängen. Das ist sehr vernünftig eigentlich. Sie wollen, wenn Sie über politische Parteien reden, nicht eigentlich auch noch Präferenzen in Bezug auf, weiß ich nicht, Äpfel versus Birnen mit dabei haben. Also solche irrelevanten Dinge sollen keine Rolle spielen. Wenn Sie diese drei Sachen fordern, dann kann man beweisen, und das ist ein mathematischer Beweis, ist also keine Aussage, dass es die man diskutieren kann, sondern das ist ein Statement, das korrekt ist. Es gibt genau ein Wahlsystem, das diese Regeln erfüllt. Genau eines. Und da können Sie sagen, ja super, jetzt haben wir ein Wahlsystem, bei dem keine Möglichkeiten der unterschiedlichen Ergebnisse mehr auftreten. Ist ja klasse. Es gibt genau eins. Wie sieht das aus? Die Diktatur.
Okay.
Das ist die schlechte Nachricht. Und damit können Sie sagen, wenn Sie diese drei Regeln anwenden, gibt es kein perfektes Wahlsystem. Natürlich können Sie viel weiter gehen und andere Regeln aufstellen. Sie können andere Wahlverfahren analysieren. Aber Sie müssen immer mitdenken, es sind nicht nur die Aussage oder sind nicht nur die Wählerwillen, die eine Rolle spielen, sondern immer auch das Wahlsystem selbst, das das Ergebnis bestimmt.
Wenn wir zur Wahl gehen, dann geben wir in der Regel einer Partei oder einer Vertreterin, einem Vertreter einer Partei unser Kreuzchen. Sie haben gerade schon an dem Beispiel, wo gehen wir denn heute Abend essen, A, B oder C, dass wir ein Ranking auch machen können. Wäre das bessere Wahlsystem, dass wir die Parteien sozusagen danach einstufen und ich gebe Partei A volle Punktzahl, Partei B nur die Hälfte und Partei C noch weniger?
Naja, Sie haben in manchen unserer politischen Wahlsysteme die Möglichkeit zu kumulieren oder zu panaschieren. Also ein bisschen in diese Richtung geht es. Aber die Aussage, um die es mir dabei geht, ist, ein perfektes Wahlsystem kriegen Sie auf diese Weise nicht. Das Beispiel, was wir gerade hatten mit ABC, argentinisch, bayerisch, chinesisch, war ja gerade so eins, wo Sie eine Reihenfolge angeben konnten. Erste Wahl, zweite Wahl, dritte Wahl. Und da passierten ja gerade diese verrückten Dinge. Und dieser Satz von Arrow, für den er auch übrigens Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften oder diese Äquivalenz für Wirtschaftswissenschaften bekommen hat, der sagt, wenn diese Regeln oder diese Bedingungen, die ich angegeben habe, vorhanden sind, dann passieren immer verrückte Dinge. Es sei denn, Sie haben eine Diktatur, wenn Sie so wollen. Und das will ja, also bei uns zumindest, keiner. Also insofern, Sie müssen vorsichtig sein bei jedem Wahlsystem, das Sie anschauen. Sie können jetzt natürlich sich fragen, sind die Wahlsysteme alle schlecht? Sind sie alle gleich schlecht? Und die Antwort ist, die Wahlsysteme sind zwar im schlechtesten Fall alle schlecht, aber nicht alle gleich schlecht und nicht gleich oft schlecht. Es gibt bessere, es gibt schlechtere. Wir haben hier bei uns zum Beispiel ein Verhältniswahlrecht, das ich persönlich für deutlich besser halte als ein Mehrheitswahlrecht wie in den USA, weil da der Wählerwille im Sinne des sogenannten Popular Votes, also der Anzahl der Stimmen, die Kandidaten bekommen, durch das Electoral College nochmal umgedreht werden kann. Und das hatten wir ja zum Beispiel bei den Wahlen Clinton gegen Trump.
Mhm. Sie haben auch eben schon deutlich gemacht, Stichwahl in Frankreich gibt es auch noch, wenn wir allein in Europa bleiben, dann zwischen zweien. Gibt es, also wenn Sie es so einstufen würden, dass das deutsche Wahlsystem steht dann im internationalen Vergleich ganz gut da?
Aus meiner Sicht ja, aber natürlich ist dieses System auch nicht perfekt. Sie haben zum Beispiel Effekte, die durch die Überhangmandate verursacht werden können, wo sie negative Stimmgewichte haben. Das ging auch durch die Presse und es gibt auch immer wieder Urteile des Verfassungsgerichts, die sowas aufgreifen, dass dadurch, dass eine Partei mehr Stimmen bekommt in einem Wahlbezirk, wo nachgewählt werden musste, dass man das sehen kann, was passiert, dass sie dadurch weniger Abgeordnete bekommen kann. Und das sind verrückte Effekte, die auch bei uns passieren. Aber aus meiner Sicht ist ein Verhältnis Wahlrecht immer besser geeignet als ein Mehrheitswahlrecht. Wir haben eine Kombination, denn bei uns werden 299 Abgeordnete ja direkt gewählt. Und auch da können Sie nachfragen, ist denn das fair, wie es jetzt passiert? Und da kann man natürlich sagen, fair würde zumindest mal bedeuten, dass die Wahlkreise ungefähr gleich groß sind, dass jede Stimme gleich viel zählt. Und da gibt es Regelungen in unseren Gesetzen, dass 15% Abweichung noch zugelassen ist, ab 25% Abweichung muss tatsächlich neu zugeordnet werden. Aber auch da kann die Mathematik helfen. Sie kann sehr, sehr viel bessere Wahlkreiszuschnitte machen, die ungefähr genauso aussehen wie die jetzigen, aber eine Abweichung haben, die deutlich sogar unter der Marke von 10% ist, die EU als für vernünftig hält. Und auch da hat Deutschland ja zugestimmt.
Genau, und die Größe der Wahlbezirke, weil Sie schon ansprechen, wie kann denn da die Mathematik gehen? Also was ist da das, haben Sie ein Modell, was Sie sozusagen anbieten könnten, wie man es fairer gestaltet?
Ja, dieses Zuschneiden der Wahlbezirke bedeutet, sie müssen die entsprechenden, sagen wir mal, Gemeinden, große Städte werden aufgeteilt in entsprechend kleinere Bezirke. Sie müssen, um Wahlkreise dann entsprechend ähnlich groß zu halten, sie müssen die Wahlkreise zusammensetzen aus etwa Gemeinden, sagen wir mal so. Und dann müssen sie es in einer Weise tun, dass möglichst ganze Gemeinden eben den Wahlkreisen zugeordnet werden. Die sollen nicht aufgeteilt werden. Das muss die entsprechenden Ländergrenzen müssen eingehalten werden. Und sie möchten dann aber haben, dass in jedem Wahlkreis etwa gleich viele Wähler sind. Mhm. So, und das ist ein mathematisches Zuteilungsproblem, das gar nicht so weit entfernt ist von dem Problem der Flurbereinigung, das wir vor einiger Zeit schon besprochen hatten. Und Sie können sich jetzt noch fragen, wie kann ich denn steuern, wie solche Wahlkreise aussehen? Die sollen natürlich nicht irgendwie wild durch die Gegend laufen oder so hufeisenförmig sein, wie es von manchen Wahlkreisen, Gerrymandering ist da das Stichwort, in USA stattfinden, sondern die sollen möglichst schön rund sein, schön kompakt im umgangssprachlichen Sinn. Sie können aber auch das Ziel haben, dass sie möglichst nah an den Bestehenden bleiben wollen, dass kein Wähler zu einem anderen Wahlkreis also wenig Wähler zu einem anderen Wahlkreis zugeordnet werden und kein Wähler woanders wählt, physisch woanders wählt als vorher. Sie können verschiedene Zielfunktionen dort haben und die können Sie mathematisch umsetzen.
Peter Streif aus Stuttgart hat geschrieben, den Interviewpartner dazu zu bringen, komplexe Inhalte intelligent mit Alltagsbezug und humorvoll zu erzählen, das macht Laune. Danke, das geht also auf Ihr Konto, dass Sie damit sozusagen den Nerv getroffen haben.
Vielen Dank.
Andreas Kausch aus Emmendingen, der hat noch einen Zusatz geschrieben, zu ähnlich verschiedenen Ergebnissen kann die Anwendung verschiedener Mittelwerte führen, wenn man den Durchschnitt ermitteln will. Da dürfen Sie gerne erklärend eingreifen.
Naja, es gibt verschiedene Mittelwerte, die man bilden kann. Den üblichen Durchschnitt, den kennen Sie alle. Man addiert die Zahlen auf und teilt durch die Anzahl der Zahlen. Aber dann gibt es auch etwas wie den Median etwa, der in gewissem Sinne die mittlere Zahl einer Zahlenkette angibt. Also 1, 3, 5, dann wäre der Median 3. Mhm. Wenn ich die 5 jetzt ändere zu 100.000, dann ist der Median immer noch 3, aber der Durchschnitt hat sich massiv geändert. Und da muss man immer sehr aufpassen, welche Maßzahlen man für welche Zwecke benutzt. Wenn Sie etwa das Durchschnittseinkommen haben und da haben Sie Personen der Kategorie Elon Musk dabei, dann verzerrt das natürlich den Durchschnitt massiv, obwohl der Median nicht ganz so verzerrt wird.
Sie sind nochmal als Mathematiker gefragt hier bei einer bei einem Problem, was mir anonym reingeflattert ist. Wenn ein Auto abbremst, steht es rein mathematisch niemals still. Es bremst herunter auf 40, 30, 20 und diese Zahl kann man ja unendlich durch 2 dividieren und dabei kommt niemals 0 heraus. Kann der Matheprofessor das erklären?
Naja, wenn Sie den Verkehr in Stuttgart oder wo auch immer ansehen, sehen Sie, die Autos stehen in der Regel zwar in Staus, aber nicht still. Das Phänomen, was hier beschrieben wird, ist bekannt als das Paradoxon von Achill und der Schildkröte, wo genau diese Frage in etwas anderer Verkleidung gestellt wurde. Achill holt niemals die Schildkröte ein, wenn diese einen gewissen Vorsprung hat. Der Grund, warum dieses Argument, was an sich schlüssig scheint, nicht funktioniert, ist ein Phänomen aus der stetigen Mathematik, der Begriff des Grenzwertes. Das Zeitintervall wird immer kleiner und geht gegen Null. Und der Fortschritt, den man dann in diesem Zeitintervall macht, geht eben auch gegen Null. Aber wenn der Grenzwert in Anführungsstrichen, der natürlich in dieser theoretischen Konstruktion nie erreicht werden kann, aber wenn Sie den Grenzwert nehmen, nachdem der erreicht ist, geht es natürlich wieder weiter. Die Autos fahren.
So, der Mathematiker ist zu Gast. Mathe ist eines der unbeliebtesten Schulfächer. Physik ist, glaube ich, ganz vorne. Wie kann man das ändern?
Haben Sie erstmal muss ich widersprechen. Ja, Mathematik gehört in der Tat zu den unbeliebtesten Schulfächern. Aber es gibt noch eine zweite Seite. Es gehört auch zu den beliebtesten Schulfächern. Es polarisiert sehr stark. Und dieses Polarisieren hängt eben damit zusammen, dass man nicht leicht durch Diskussion, Dinge, wie soll ich das sagen, die nicht ganz korrekt sind, korrektifizieren kann durch Diskussion. Also es ist ein anderes Fach, es lässt Fehler nicht so leicht zu, es ist nicht so fehlertolerant. Aber es gibt sehr, sehr viele Leute, die begeistert für Mathematik sind, sehr viele Schüler, die auch freiwillig an Mathewettbewerben teilnehmen, die freiwillig mathematische Weihnachtsrätsel lösen und ähnliches an einem Känguru-Wettbewerb teilnehmen. Es gehört tatsächlich mit zu den beliebtesten und unbeliebtesten Fächern.
Gut, dass wir Sie zu Gast haben. Ich fand sonst immer so alltagsfern, nicht greifbar, sehr trocken. Aber Sie haben heute hier ehrlich gesagt bewiesen, dass es auch durchaus anders gehen kann. Angelika, SWR1-Hörerin, hat noch geschrieben, euer Gast gefällt mir sehr gut. Laut Schule war ich auch kein Mathe-Genie, aber diese Denkweise habe ich vermutlich genetisch bedingt auch in mir, also doch kein so übles Mathe-Genie. Und sie bedankt sich für ihren Besuch und das kann ich jetzt auch machen. Peter Gritzmann, danke fürs Kommen, danke für erklärende Worte für die eine oder andere Situation und Mathematik kann doch sehr viel mit dem Alltag zu tun haben.
Das ist auf jeden Fall richtig. Ich danke Ihnen.
Sehr gern. Ich wünsche ansonsten noch einen schönen Tag.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.